Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben.
Lieber Mike, danke, dass du heute da bist. Wir haben uns ein bisschen vorgenommen, jetzt regelmäßig uns zu treffen, um einzelne Themen ein bisschen durchzubesprechen, die uns beide Spaß machen und interessieren. Heute Holzelement, passend zum Frühling. Und du kommst mit dem ersten Zitat, das an dich herangetragen wurde. Bitte.
Ja, vielen Dank einmal für die Einladung. Frühlingszeit. Es ist sehr heiß heute. Ja. Wir erleben gerade einen Turbo-Frühling. Und ich bin gleich offen und direkt, weil das ist eine Problemstellung, die ich in meiner Praxis total oft serviert bekomme. Leute kommen zu mir und die sind ganz lieb. Die waren vorher bei einer TCM-Ärztin oder bei einem TCM-Arzt. Und sehr häufige Diagnose ist dann ja Leber-Qi-Stagnation. Dann bekommen sie die Diagnose Leber-Qi-Stagnation. Dann nehmen sie dann brav ihre Kräuter diesbezüglich. Und ab und an sind dann immer wieder Leute dabei, die sagen, ja, aber dann habe ich mich auch noch westlich untersuchen lassen. Und bei der westlichen Untersuchung ist herausgekommen, meine Leberwerte sind total in Ordnung. Was stimmt jetzt eigentlich? Ja. Aus der TCM-Richtung höre ich, ich habe eine Leber-Qi-Stagnation, westlich ist alles in Ordnung. Was soll ich jetzt machen? Mit der Frage kommen Sie dann zu mir. Ja.
Erst will ich die Frage beantworten und nachher möchte ich was Wichtiges sagen, dass ich es nicht vergesse, ich erinnere mich dran. Genau. Gehen wir auf die Frage ein. Die Professor Kupiena, 85-jährige Grand Dame der TCM, hat das mal ziemlich klar auf den Punkt gebracht. In auch einem Gespräch, sie hat gesagt, Schulmedizin behandelt Befunde und wir TCMler behandeln Befinden, was schon mal echt eine verschiedene Geschichte ist. Mhm. Also finde den Satz brillant, treffend auch auf diese ganzen diagnostisch und therapeutischen Zugänge. Aber natürlich, wir wissen beide, wenn ein TCMler von der Leber spricht, hat es mit dem schulmedizinischen Organ der Leber exakt gar nichts zu tun. Insofern sind es einfach komplett verschiedene Zugänge. Jetzt gleich das Wichtige, dass ich das nicht vergesse, das ist sozusagen die Gefahr das ist eine Gefahr, die ich immer im Kopf habe, wenn Menschen zu mir kommen und die haben gewisse Befindlichkeiten und ich diagnostiziere die, dann sollte ich trotzdem die Schulmedizin noch im Hinterkopf haben, dass ich nicht etwas vergesse. Das ist jetzt nicht so unser Thema heute, aber klar findest du mit Zunge, Puls, Befragung irgendwelche energetischen Befindlichkeiten raus, wie eine Leber-Qi-Stagnation, wie feuchte Hitze. Mhm. Die können wir auch therapieren, das Befinden. Aber was steckt noch alles dahinter in einem anderen Konzept? Also da versuche ich immer mit zu screenen, gedanklich. Also das ist Teil meiner Übung sozusagen in der Praxis, da noch dran zu denken. Obwohl die meisten Menschen, wie du sagst, kommen schulmedizinisch gut diagnostiziert und therapiert zu uns und dann können wir das TCM als Add-on machen, so ungefähr. Aber das habe ich immer wieder im Hinterkopf, wenn ich nur als TCM-Mensch arbeite. Genau. Sonst ist es natürlich ein gutes Thema mit der Leber-Qi-Stagnation, wo du, ich glaube in der Vorbereitungsgespräch, wir haben da ähnliche und doch unterschiedliche Schwerpunkte. Als TCMler hat man ja, es ist relativ schubladenmäßig, verschiedene Kategorien, in die man reindenkt, was das Holzelement angeht, Leber-Qi-Stagnation, feuchte Hitze, Yang-Mangel wird man selten haben, Blutmangel, Blutstagnation, die wir feststellen können mit Zunge-Puls-Befragung. Im Shiatsu ist es ein bisschen anders, wie ich denke, weil du einfach mehr mit den Händen wahrscheinlich wahrnimmst und andere Muster, Befindlichkeiten, Dysbalance wahrnimmst.
Ja.
Meine Frage wäre, wenn ein Mensch zu dir kommt und sagt, er hat jetzt eine Lebergeschichte, außer dass du denkst, okay, ich kenne mich schon aus, Wie diagnostiziert, also wo schaust du nach?
Das ist eine gute Frage. Ja. Man muss dazu sagen, Shiatsu ist eigentlich ein relativ junges System, hat die Wurzeln, oder es gibt Einflüsse aus der traditionellen chinesischen Medizin, es gibt Einflüsse aus der japanischen Volksmedizin, aber das System ist keine 100 Jahre alt. Und es ist ein sehr reduziertes System, vielleicht, weil es, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich keine Schubladen ziehe oder Klischees bediene, aber ich glaube schon, die Kunst in Japan besteht, Dinge zu reduzieren und auf den Punkt zu bringen. Ja? Das heißt, die Diagnostik in Shiatsu, ich sage immer dazu, ist mehr ein binäres System, also 0 oder 1.
Ja.
Ja? Das heißt, du arbeitest mit den Begriffen Kyo und Jitsu, Fülle und Leere. Und Diagnostik erfolgt hauptsächlich haptisch anhand des Bauches. Und dann gibt es nur einfache Fragestellungen. Ja? Ist die Leber voll oder ist die Leber leer? Ja? Das sind die Grundzustände. Aber ich war damit eigentlich nie wirklich zufrieden an sich. Ich war nie zufrieden. Mir hat das System nicht gereicht, um mit den Problemstellungen zurechtzukommen, mit denen die Leute zu mir kommen. Ja? Und deswegen habe ich dann probiert, mich mehr in der TCM weiterzubilden. Ein ganz simples Beispiel, zum Beispiel, ich kann eine Bauchdiagnose machen, mache eine klassische Hara-Diagnose und dann habe ich den Zustand Leber-Jitsu, Leber voll. Ja? Das heißt, die Leber hat eine Fülle an Energie. Und dann ist es relativ interessant, weil es gibt zwei sehr häufige Hintergrundmöglichkeiten. Nummer eins wäre die klassische Leber-Qi-Stagnation. Also ich sage, eine Fülle von Qi, die sich nicht bewegt, führt zu Stau, führt zu einem Fülle-Qi-Zustand. Aber sehr oft, und das ist zum Beispiel ein Punkt, der in Shiatsu überhaupt nicht berücksichtigt wird, kann dieser gefühlte Zustand von einem Leberblutmangel auch kommen. Ja? So mein simples Bild, was ich dann im Unterricht gerne verwende, ist wie folgt: Wenn Holz trocken ist, dann wird es sehr spröde und hart. Ja? Und dann mache ich Bauchdiagnose und dann denke ich mir, die Holzzone, die energetische Holzzone, die ist sehr hart und da ist Fülle und da muss ich bewegen und da muss ich das Qi bewegen und da muss ich das System öffnen und freisetzen. Aber wenn das Holz trocken ist und ich fange das an, wie verrückt zu bewegen, das ist so, als würde ich einen Türenast anfangen zu bewegen, da ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass er bricht oder dass er splittert. Ja? Und da finde ich, ist es wichtig, dass das System Shiatsu auch lernt, eine genauere Differenzierung vorzunehmen, weil ein trockenes Holz, was in der Diagnostik sich auch in Spannung zeigen kann, angespannten Diagnosebereich, angespannter Muskulatur, das sollte ich eben nicht bewegen, also nicht so wie einen Füllezustand behandeln, sondern eigentlich wie einen Leerezustand. Das heißt, ihr probiert in meiner Arbeit oder ich probiere in meiner Arbeit da, wie soll ich sagen, binäres System, voll leer, schwarz-weiß und ich finde, die TCM bringt ein bisschen mehr Farbe mit ins Bild. Es ist jetzt keine Kritik an dem System, überhaupt nicht. Ja. Mir ist nur aufgefallen, weil ich arbeite sehr viel praktisch, mir ist aufgefallen, dass ich mit dem klassischen Shiatsu-System bei sehr vielen Problemen dann anstehe. Das heißt, es muss eine übergeordnete Lösung geben. Ja. Und da finde ich die Differenzierung schon sehr hilfreich. Aber du hast gefragt, wie diagnostizieren wir das? Und in unserer Schule, ich gebe das immer so als Guideline raus, ja, weil die Leute sind immer so, wie soll ich sagen, die Leute sind immer so besessen auf Diagnose. Ja? Und dann sitzen sie vor einer anderen Person und dann haben sie das Gefühl, ich muss jetzt diagnostizieren. Und dann verlieren sie sich. Ja? Dann schauen sie auf Details, auf Kleinigkeiten, verzetteln sich in der Befragung und nehmen das große Ganze gar nicht mehr wahr. Und so meine Guideline für Diagnose von sage ich mal, mehr Leberthematik ist relativ simpel. Kommt jemand rein? Und wirkt er fröhlich und leicht, oder wirkt er angespannt und frustriert? Ja, da gibt es natürlich auch viele Gründe, ist etwas zu banal, aber ich glaube schon, dass man das sagen kann: eine gewaschene Leber-Qi-Stagnation wird nicht zu einer fröhlichen Geistesgrundhaltung führen, oder?
Ich bin jetzt gedanklich, weil gut, Scherz, hast du jetzt irgendwie binär dargestellt in der chinesischen Medizin. Ich finde die auch also ziemlich mathematisch klar strukturiert und da gibt es halt, ich sage immer Schubladen, aber wir haben die fünf Elemente, ist auch ein relativ klares System. Und trotzdem ist es manchmal komplex, jetzt gleich eine komplexe Frage. Die Chinesen nennen die Leber-Qi-Stagnation Wir kennen alle diese TCM-Zuordnung, ja, Zorn, Wut, Aggression, die nicht rausgeht. Entspannung durch Aktivität als Therapieoption. Das sage ich immer, Entspannung durch Aktivität. Ja. Die Entspannung kann sein körperlich, indem man die Menschen halt spazieren geht oder was, schickt oder sie sollen malen oder tanzen oder was auch immer. Oder geistig. Der spannende Punkt ist der, und jetzt Shiatsu-mäßig, wie kommst du da zu einer Lösung? Chinesisch ein Unterschied, ob man eine Tiefstagnation hat aufgrund von einer Fülle, also zu viel an Alkohol, zu viel Zorn, Wut, Aggression. Oder du kannst auch wie ein Flussbett, wo zu wenig Wasser drin ist, zu wenig Qi führt zu einer Qi-Stagnation. Und jetzt, dann ist immer die Schwierigkeit, schicken wir die Menschen sich bewegen lassen oder nicht, ja, bei einer Qi-Stagnation. Die klare Grenze aus Sicht der TCM ist, ob die eine Fülle haben, dann sollen sie sich bewegen. Haben sie einen Mangel, dann sollen sie fast passiv durchbewegt werden. Ja, also dann ganz sanft höchstens nur. Mit den Dingen, die ich da jetzt gesagt habe, kommst du da scherzomäßig auch zu einer guten Konklusion, ganz sicher, oder?
Ja, ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich im Ansatz her. Ich bezeichne das dann so in meiner Arbeit eher als sekundäre Qi-Stagnation. Ja? Das heißt, ich muss den primären Grund suchen, warum ist dieser Qi-Mangel vorhanden. Ja? Und da gefällt mir das System der fünf Elemente dann schon sehr gut, weil dann habe ich entweder das Mutterelement oder das kontrollierende Element und dann gehe ich immer einen Schritt zurück und schaue, okay, vielleicht kommt die Leere mehr aus den Nieren, vielleicht kommt die Leere mehr aus der Lunge, ja? Oder vielleicht kommt sie auch mehr aus der Milz. Also da schauen wir schon noch darauf in der Diagnostik. Aber du hast einen super interessanten Punkt gesagt, den liebe ich nämlich total. Ja, Bewegungsprogramm als Therapie für Qi-Stagnation. Vielleicht generell, ich hole immer ein bisschen weiter aus, oder? Weil ich nicht weiß, auf was für ein Niveau wir die Leute abholen beim Zuhören. Wir gehen davon aus, dass die Energie, gerade des Frühlings, die Frühlingsenergie, die Holzenergie, sehr dynamische Energie, eine sehr bewegte Energie, so wie im Frühling halt sich auch alles bewegt und wächst. Und so eine sehr starke, vorwärts drängende Energie, und die ist natürlich super sensitiv auf Stagnation. Ja? Weil wenn der Frühling nicht in die Gänge kommt, dann merken wir, das ist wie eine Knospe, die nicht aufspringt, und in dieser Knospe da stagniert die geballte Lebensenergie, die muss quasi aufspringen. Im Winter muss gar nichts aufspringen, da müssen wir ruhen. Das heißt, okay, Qi-Stagnation sehr wahrscheinlich, und dann, ich habe das jahrelang gemacht, bis ich draufgekommen bin, ich bin immer happy damit, eben diese Geschichte Bewegungsprogramm. Ja. Und ich wohne ja an der Alten Donau, und dann gehe ich oft gern spazieren. Das tut meiner Leber ganz gut. Und dann schaue ich mir die Leute an. Und dann siehst du, wie die laufen. Total frustriert. Total angestrengt. Total verbissen irgendwie. Oder siehst Leute Kraftsport machen, auch mit so einem Druck drinnen. Ja? Glaubst du, dass das wirklich ein gutes Bewegungsprogramm ist für Qi-Stagnation?
Also gleich erzähle ich was Interessantes, aber natürlich nicht, um das zu beantworten, eh klar, weil man muss es gerne machen. Also es muss, natürlich, es muss freudvoll sein, man muss es gerne machen. Und deswegen sage ich immer, Entspannung durch Aktivität, körperlich und oder geistig, aber natürlich sollten das angenehme Tätigkeiten sein. Trotzdem eine interessante Geschichte, auch wenn sie nur ein bisschen passt. Ich hatte unlängst eine Patientin da, die viele Menschen unter sich hat, also arbeitsmäßig, die viel geleistet hat, intelligente Frau, fit, total fit, klein und zart, und die macht dreimal die Woche Yoga, und sie macht so eine Form von Krafttraining, ich weiß nicht, wie das heißt, wo sie so schwere Schnüre auf und runter, Crossfit, irgendwie sowas, genau, und mit dem eigenen Gewicht und dann so Lastwagenreifen umwerfen und so. Und die sitzt da und erzählt mir, dass sie das Krafttraining macht, um sich zu entspannen. Und ich schaue sie an und ich denke, ich kapiere es nicht. Ja? Und ich frage sie, was macht sie denn zu entspannen? Und ihr Punkt und die Erklärung war eine ganz klare. Sie sagt, sie macht dieses Training, das sie macht, ist doch verletzungsanfällig. Das heißt, sie muss mit dem Gedanken so dort sein, bei den Übungen, dass sie den ganzen Rest ausschaltet, Beziehung, Kind, Job. Das heißt, alles andere wird runtergefahren. Sie macht dieses Training, powert sich aus und ist dann nachher tiefenentspannt. Die macht also Yoga, um sich zu kräftigen, und dieses krasse Training, um sich zu entspannen. Das ist natürlich wie, du kletterst und Snowboarden. Ich glaube, man kann auch nicht klettern und grübeln. Ja? Aber die macht dieses Crossfit, um den Geist.
Ja.
Ist schon interessant, oder?
Ja. Ja. Durchaus. Ich finde das ja generell recht spannend, oder? Weil da hat der Sport den Zweck des Ventils, für was auch immer. Ja, egal, ob ich jetzt 8 Stunden gesessen bin oder zu viel Druck und Verantwortung habe oder mental zu fokussiert war, ist ein gutes Ventil. Im taoistischen Denken ist das ja eigentlich furchtbar. Warum ist das furchtbar? Weil solche Personen bevorzugen den Sport dann natürlich am Abend zu machen, ja. Damit sie quasi nach dieser Arbeitsphase den Druck und die Anspannung ventilieren können. Das heißt, sie werden sehr young eigentlich schon in der Yin-Phase des Tages. Ja. Und da wären sie dann nicht 120, 140 Jahre alt. Das müssen sie ein bisschen berücksichtigen. Ja. Weil Sport sollte man doch eher in der Frühlingsphase des Tages machen. Frühlingsphase ist Morgenzeit, Vormittagszeit, ja, um das Qi in Bewegung zu bringen. Das heißt, ich sehe das auch und ich sehe auch die Notwendigkeit und ich kenne auch sehr viele Leute, denen das wirklich gut tut. Aber ich finde, es ist so interessant, auch ein bisschen den Stellenwert einer Tätigkeit aus den Gesichtspunkten von Ost und West zu betrachten. Ja, weil in Osten ist mehr die Idee, die Bewegung am Morgen zu machen, um das Qi sanft in Fluss zu bringen. Mhm. Und bei uns ist die Bewegung am Abend, um Druck und Stress und Anspannung abzubauen. Ja. Das heißt, ganz ein anderer Stellenwert. Ich glaube, beides ist okay. Bei uns ist es wichtiger für die Balance. Na, warum ich vorher ein bisschen drauf zurückkommen wollte, weil ich weiß es bei dir, aber ich glaube, das ist oft ein gut gemeinter Ansatz, der, ich kann jetzt nur ein bisschen von der Scherzo-Szene sprechen, oft falsch interpretiert wird. Was heißt falsch interpretiert? Weil in den ganzen Lehrbüchern oder, okay, Leber wird auch mit den Muskeln und den Sehnen in Verbindung gebracht und das Erste, was man liest, ist Aktivität und Dynamik und die schicken dann die Leute alle in die Bewegung hinein, in die Bewegung hinein, in die Bewegung hinein. Und ich finde das System der 5 Elemente schon sehr schön, weil das ist ja ein Kreislauf, das Qi soll sich weiter bewegen und das Qi von Holz soll ins Feuer gehen. Was heißt das für mich de facto, damit die Holzenergie freikommt? Es muss Freude entstehen, es muss eine Form von Freude entstehen, sonst kommt die Holzenergie nicht wirklich frei, die muss sich ins Herz transformieren und dann habe ich eine Freude dabei und eine Leichtigkeit. Aber bei uns in der Schule, in der Scherzo-Ausbildung, die dauert 3 Jahre im ersten Jahr, auch, oh, ich habe Holzstagnation, ich muss Sport machen, ich muss wieder bewegen. Ich sage, nee, was macht da Freude? Ja. Ja, und ich würde sagen, du hast gesagt, körperlich, geistig, ich würde das unbedingt, ich probiere den emotionalen Aspekt mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Dass ich sage, wo entsteht dann Freude an sich? Ja. Wo kommt Freude frei? Und dem zu folgen. Aber generell eine gute Frage ist, warum ist diese Geschichte mit der Leber-Qi-Stagnation so weit verbreitet? Ja, ja. Warum?
Soll ich eine Antwort geben?
Bitte.
Folgende Geschichte. In Graz gibt es immer einen TCM-Kongress, Tau-Kongress, der ist immer im September. Der erste Tau-Kongress war, möge nicht stimmen, vor 21 Jahren ungefähr, war ich nur Zuhörer. Vortragend Bob Flows, so ein...
Ja.
Noch immer altehrwürdiger, der hat mehr Bücher als wir beide zusammen geschrieben, doppelt so viele.
Wie macht er das?
Wir sind ja noch jung. Nein, aber Bob Flo sozusagen. Und spricht über gynäkologisches Thema und Gyn und Leber-Qi-Stagnation. Das hat eine gute, also ich sage, eine Nähe, spricht über Leber-Qi-Stagnation und fragt dann ins Publikum, was sind die Ursachen für Leber-Qi-Stagnation. Sitzen lauter TCMler, das war in der damals noch medizinische Fakultät in Graz, und alle zeigen auf, Zorn, Wut, Aggression, bla bla, Mangel an Bewegung, Blutmangel, wollte nicht hören. Und was er hören wollte, war Unwissenheit. Was natürlich brillant ist, was die Tibeter sagen, also wir wissen nicht, also Tibeter gehen ja von Unwissenheit aus. Bob Floß ist in der Zwischenzeit auch viel mehr als tibetischer Mönch tätig, als TCMler, also der ist älter und sozusagen geht ganz hart diesen tibetischen, also hart schon fast, aber also warum kriegen wir eine Qi-Stagnation? Weil wir nicht die richtigen Dinge tun mit Körper, Rede, Geist, das war der tibetische Ansatz und ich glaube das auch schon ein bisschen, also diese falschen Dinge, die falsche Belastung, der falsche Job, die falschen Nahrungsmittel, die falschen, weiß ich nicht, was man alles falsch machen kann im Leben. Ne?
Alles.
Alles, genau. Aber das glaube ich schon. Ne? Und die, Das muss ich auch noch gleich erzählen, weil das hat mich sehr berührt. Ich habe unlängst ein Video gesehen von einem Arzt, der auch Meditationen leitet. Und der wurde gefragt über die, was ist seiner Meinung nach der Vorteil der Meditation? Und er sagt nur ein Wort. Er sagt Wahlfreiheit.
Ja,
Und ich finde
schön.
das brillant, ja.
Ja, ist schön.
Weil wenn du, weiß nicht, wenn du Zoff hast mit dem, weiß ich nicht, wer auch immer, ja, dann kannst du in die Opferrolle gehen oder zornig werden oder traurig werden. Oder eben nicht. Ja. Also diese Wahlfreiheit, das ist eine gute Geschichte. Also von wegen Liberty-Stagnation, das ist ja auch, es ist ja, also ich finde diese Wahlfreiheit irgendwie eine gute Antwort. Und das ist aber schwierig jetzt für uns als Arzt und Therapeut, so gegen die Tierstagnation vorzugehen. Ne?
Ist es das? Ja und nein. Weißt du, ja und nein. Da waren jetzt mehrere Ebenen, wo ich mich einklinken wollte. Das mit der Wahlfreiheit, das finde ich wunderbar.
Schön,
Ja,
ja.
ich finde es wunderbar. Ich habe auch mal so eine Definition aufgeschnappt, die hat mir sehr gut gefallen. Was ist Meditation? Ist die Pause zwischen zwei Gedanken. Ja, das ist die Pause zwischen zwei Gedanken, ja. Und wenn ich diese Pause erfassen kann und wenn ich diese Pause ausbauen kann, ja, dann ist ja da eigentlich diese gewünschte Leere, ja. Und in dieser Leere, in dieser Ruhe, in dieser Beobachtung, ich glaube, aus dem entspringt dann auch die Wahlfreiheit, ja. Weil egal, ob jetzt ein Gedanke kommt oder eine Emotion, wenn ich nicht dauernd in diesem Fluss drinnen stehe, dann kann ich wählen, wie ich darauf reagiere, was ich festhalte, was ich nicht festhalte, was ich ziehen lasse. Aber meine Lehrer sind da wesentlich strenger, muss ich sagen. Aber ich sage auch immer dazu, das ist die Freak-Abteilung, in der ich mich bewege. Ja, die sagen, die würden das eigentlich eher unter Geistesqualität einordnen. Eine
Die
Geistesqualität.
Wahlfreiheit meinst du, oder?
Ja, die
Ja, Frei.
Wahlfreiheit, also eine Qualität, die ich mental schulen kann und die eine Zutat ist für den meditativen Prozess. Ja, dass das wie eine Zutat ist, weil der meditative Prozess wird mehr umschrieben, die bewusste vollkommene Versenkung des Bewusstseins auf ein Objekt oder auf einen Zustand der Wahl. Ja.
Nochmal bitte, dass ich mitdenke. Ja. Die bewusste.
Die vollkommene Versenkung des Bewusstseins, also wirklich die Versenkung des Bewusstseins auf ein Objekt oder auf einen Zustand der Wahl. Da wäre die Wahlfreiheit schon wieder drinnen. Ja. Und das wird dann noch weiter. Ich sage ja, das ist relativ kompliziert, ich nähere mich denn an, aber dann geht es auch darum, Meditation, sagt man, entsteht dann, wann dieser Zustand zumindest über einen Zeitraum von einer Stunde ohne Unterbrechung aufrechterhalten werden kann. Wir sehen uns im nächsten Leben. In diesem werde ich es nicht mehr schaffen. Ja. Aber so ist er definiert. Aber ich sehe den Aspekt und das wäre eine notwendige Zutat. Ein bisschen probiere ich so diese Sachen schon hochzuhalten oder ist nie bös gemeint, aber mehr Klarheit in der Begriffsdefinition würde ich mir wünschen, ja, weil heutzutage ist Geschirrwaschen ist Meditation. Nein, das ist Achtsamkeit. Ja, ich kann achtsam Geschirr waschen, ja, ich kann achtsam Auto fahren, ich kann achtsam mit jemandem sprechen, aber de facto ist es keine Meditation, weil es einfach keine vollkommene Versenkung des Bewusstseins darstellt, ja, weil das ist ja der Nullpunkt, das Nichtstun, die absolute Bewegungslosigkeit, da kann ich nicht Geschirr waschen. Aber wie auch immer, zurück zur Leber-Chi-Stagnation. Wie kommen wir zum richtigen Handeln? Eine Frage an dich.
Ah, zum richtigen Handeln?
Weil du vorher gesagt hast, Zustand der Unwissenheit, oder? Die falschen Handlungen, die richtigen Handlungen, wie kommen wir dazu? Ja. Ja? Und wie kann man das definieren, was richtig und was falsch ist?
Ich stottere.
Schwierige Frage, gell?
Nein, aber. Bei diesen philosophischen Fragen, als gelernter Tibetologe, komme ich da mit meinen tibetischen Antworten, weil die haben ihre Antworten und also die finde ich dann gar nicht so schlecht. Die haben nicht richtig oder falsch, aber die haben also tugendhafte Taten und nicht tugendhafte. Und das wird unterschieden, Körper, Rede, Geist, das ist komplett langweilig, aber da gibt es dann mit dem Körper Dinge, die man nicht tun sollte, mit sprachlich und gedanklich. Und wenn man die meidet, dann ist es dann schon ziemlich gut, glaube ich. Das betrifft einen eigenen, nicht dann auch noch, wenn man Familie und so weiter, aber die Tibeter haben da irgendwie so einen
Was zu
Stufenplan,
tun?
was man tun möchte. Also körperlich, soll ich es erzählen, aber es ist, die haben da so Punkte, die man macht. Also so würde ich es denken. Aber jetzt auf die Leber bezogen.
Genau, das würde mich ja interessieren,
Genau,
weil wir kommen.
genau. Auf die Leber bezogen ist es natürlich insofern spannend, weil wir haben das Huhn auch noch nicht durchbesprochen.
Wir stehen erst am Anfang.
Genau, nein. Das Qi will bewegt werden, das ist klar. Also das nur ruhige Verweilen ist der härteste Weg fürs Qi. Sonst ist also die oberflächlich leichtere Methode ist natürlich, Körper und Geist in Bewegung zu halten, um durch die Bewegungen entspannen zu kommen. Also würde ich schon Dinge tun. Und jetzt das Leichteste, man schaut sein Leben an, man hat 10 Dinge zu tun. Davon sind, du warst vorher bei der Freude, davon sind 3 vielleicht freudvoll, 6 sind neutral und ein Ding geht einem komplett gegen den Strich. Also was soll man tun? Auf jeden Fall dort mal ansetzen, was einem gegen den Strich geht. Das ist dann schon gar nicht so ungelungen, sozusagen den Mut zur Lücke zu haben, Mut Nein zu sagen. Das ist für die Leber-Qi-Stagnation grenzgenial. Ja. Also das ist, glaube ich, schon auf einem ganz praktischen Niveau gar nicht so schlecht zu schauen, okay, was tue ich den ganzen Tag und was, ich glaube, manche Dinge muss man tun, wird man nicht drum herum kommen, ja, also so, dann tut man sie einfach, Punkt, denkt nicht drüber nach, also manche Dinge muss man tun und andere Dinge kann man ein bisschen wählen und dann wählt man die Dinge ab, die man tut, aber nicht tun muss und nicht möchte, also das ist dann für die Leber gar nicht so schlecht, so banal würde ich da denken, ja.
Ist das so eine Verhaltensempfehlung, wo
Genau,
die du auch
genau.
mit deiner Klientin durchgehst? Ja, ich glaube, es ist ganz ein wesentlicher Punkt. Ja. So in unserem System, oder ich sehe die ganze Geschichte fast ein bisschen systematischer,
Ja.
ausufernder. Ja. Und auch da gefällt mir also das System der 5 Elemente eigentlich sehr gut, weil. Oder eigentlich ist es so ein bisschen ein Bauernansatz, kann man sagen, oder? Ein guter Frühling braucht einen guten Winter. Ja? Und bin gespannt, was das heuer noch wird im Jahreskreislauf. Ein schwacher Winter, Frühling schießt durch die Decke, aber das war früher so. Wir brauchen einen guten Winter, also eine gute Phase der Regeneration und der Stille, damit sich die Natur möglichst gesund und kraftvoll entfalten kann. Und wenn ich das jetzt umlege quasi auf das, was ich so sehe, gesellschaftlich und bei meinen Klientinnen, auch bei mir selber. Ja? Oder vielleicht spreche ich mir von mir. Ich merke, mir fehlen diese Ruhephasen, ja? Oder mir fehlt auch diese Ruhephase im Winter, diese Phase der Stille. Und ich glaube, dass wir in traditionellen Systemen, in traditionellen Kulturen, aber auch in Religionen, hat es immer Phasen gegeben des Rückzugs und der Besinnung. Ja, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel die Vorweihnachtszeit, das wäre die besinnliche Zeit gewesen, die Zeit eigentlich für Innenschau, damit ich die Ruhe der Natur und die Dunkelheit nütze, um nicht nach außen zu blicken, sondern mehr nach innen zu blicken, um mich mit mir selber zu verbinden oder vielleicht auch mit irgendetwas Höherem zu verbinden, ja, wie auch immer. Und aber was haben wir für einen Lebensstil kreiert? Die Vorweihnachtszeit ist die anstrengendste Zeit des Jahres. Ist eigentlich die stressintensivste Zeit des Jahres. Ja. Dann kommen die Festtage, da komme ich auch nicht zur Ruhe. Ja. Und meistens sind die Leute Mitte Jänner, Ende Jänner sind sie schon furchtbar erschöpft, ausgelaugt und sehnen den Frühling einher. Aber was ich meine, ich glaube, es fehlen uns kulturell und gesellschaftlich, es fehlen uns diese Phasen der Auszeit und der Besinnung, um einen Abgleich zu machen, was will ich eigentlich, oder wo stehe ich im Leben, wo stehe ich jetzt und wo will ich hin? Und du hast den Hund schon ein bisschen so angeschnitten, und was sind meine Träume, was sind meine Visionen, was wünsche ich mir in meinem Leben, was möchte ich wirklich umsetzen? Und so mein Erklärungsmodell, warum das Holzelement bei so vielen Leuten wirklich betroffen ist, weil wir den Kontakt verloren haben, wie soll ich sagen, zu einer tieferen Instanz in uns, zur Seele, zu unserem Persönlichkeitskern. Und und oft im Leben nicht danach trachten, diesen Kern zu entfalten, in die Gesellschaft einzubringen, sondern das, was von den äußeren Umständen erwartet wird, was zu tun ist, was man halt so machen muss. Ja? Mein Lieblingsbeispiel, was ich dann immer erzähle, ist, als kleines Kind habe ich so Bilder gehabt und die Eltern fragen dann, weißt du schon, was du werden willst? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte LKW-Fahrer werden. Ja? Akademikerfamilie, LKW-Fahrer, sicher nicht, oder vergiss es, ja, und da muss was ordentliches lernen, etc., etc., aber rückwirkend war das total interessant für mich, weil ich glaube, Kind, wir kommen noch zum Hund, aber Kind hat eine gute Verbindung noch zu diesen Bildern des Hunds, ja, und die Fantasie ist relativ frei, und ich habe Bilder bekommen, ich würde gerne unterwegs sein, ich möchte viel erleben, ich möchte andere Länder sehen, ich möchte mit Menschen zu tun haben. Und als kleines Kind, ich habe kein besseres Bild gefunden als LKW-Fahrer. Der hat das halt für mich verkörpert, aber nicht, weil ich den Beruf so geil gefunden habe, sondern weil ich diese Qualitäten in diesem Berufsbild erkannt habe. Und dann habe ich gedacht, genau, die Qualitäten möchte ich leben in meinem Leben. Ja? Und dann kommen die Eltern und sagen, das geht nicht und du musst was Ordentliches machen und überhaupt und das und das. Und dann kommen die gesellschaftlichen Erwartungen und dann kommen die Verpflichtungen. Und ich glaube, je mehr der Traum in uns stirbt, desto eher sind wir anfällig für Leber-Chi-Stagnation. Okay. Ja, das wäre jetzt so ein bisschen mein globaler Zugang.
Wenn die, und da kommt jetzt dann noch, glaube ich, eine Frage von mir, aber eigentlich deckt sich es mit dem, was Bob Floß oder auch die Tibeter sagen, die Ursache für Leber-Chi-Stagnation ist Unwissenheit, weil du kannst die Unwissenheit ja auf verschiedenen, du kannst sie verschieden definieren, ja. Und bei den Tibetern, klar, das ist immer das Gleiche. Du kriegst eine Antwort, je nachdem, wie der Lehrende glaubt, wo du stehst, gibt es verschiedene Antwortlevels. Und das eine ist halt, wir essen falsch oder verhalten uns falsch. Aber tibetisch ist das Prinzip von Ursache und Wirkung nicht anzuerkennen, das ist auch so eine Unwissenheit. Aber da geht es noch viel tiefer, dass man halt seinem eigenen Potenzial nicht gerecht wird, ohne jetzt religiös zu sprechen, aber dieser Aufgabe, die man im Leben hat, nicht gerecht zu werden, das wäre die Unwissenheit. Ich möchte aber, also mehr meine, als Mensch, der gerne den Rückzug schätzt. So. Und haben mir das Öfteren auch schon geschenkt im Leben. Ja. Die Tibeter haben dieses Bild von einem Ozean, der in der Tiefe halt ruhiger ist. Oben sind die kompletten Sturmwellen. Also meine Frage, ist es nicht notwendig, oder nein, andersrum. Meine Hypothese ist, dass du locker keine Chi-Stagnation entwickeln kannst, wenn du mal weißt, wer du bist, was du zu tun hast, dann kannst du ja trotzdem viel tun. Dann kannst du im Außen stürmen, du kannst Patienten behandeln, du kannst deine Steuern zahlen, du kannst alles Mögliche tun, wenn du unten stabil bist, dann geht viel, dann musst du dich nicht dauernd zurückziehen, in die Versenkung begeben. Wenn das Fundament ein ruhiges, kraftvolles ist, dann muss man nicht auch noch 4 Monate im Jahr in der Höhle sitzen. Natürlich ist es gut, ab und zu sich dran zu erinnern oder Menschen zu begegnen, die Qualität, also sich erinnern, aber glaubst du, man muss dauernd dorthin gehen? Wir sind beide verheiratet, also volles Programm.
Wir gehen gemeinsam.
Genau. Aber ist es notwendig oder ist es nicht auch sozusagen, kann es auch nicht auch die Alltagsübung sein? Ne?
Ja, ist eine sehr gute Frage und ich stimme dir da hundertprozentig zu. Ich glaube, man muss differenzieren, auf welcher Ebene sprechen wir von der Unwissenheit und vom Erkennen des Potenzials. Ja? Und so mein simples System beinhaltet eine Person, eine Persönlichkeit, ein Ich, eine Seele und ein Bewusstsein. Ja? Und wenn die Erkenntnis auf der Ebene des Bewusstseins stattgefunden hat, brauche ich gar nichts mehr. Dann brauche ich diese Rückzugsräume nicht mehr, ja? Dann brauche ich die Höhle nicht mehr. Aber das wäre schon die allerhöchste Stufe an sich der Erkenntnis. Ja? Okay. Und das Bewusstsein ist auch ein Repräsentant der Einheit des göttlichen Prinzips, wie auch immer man das nennen will, und ist auch ein Repräsentant der Zeitlosigkeit. Das heißt, wenn ich die Zeitlosigkeit erkannt habe und die universelle Einheit, dann gibt es eigentlich nichts mehr zu tun und dann brauche ich auch nicht mehr die Räume, um mich damit in Verbindung zu setzen, dann habe ich das integriert. Ja? Ich glaube aber, die Ebene ist am weitesten gemeinhin vom Alltagsbewusstsein entfernt, vom Ich-Bewusstsein entfernt. Ja? Und ich glaube, das Ich-Bewusstsein, der Aspekt der Persönlichkeit, der unterliegt schon mehr den Faktor Zeit, den Faktor der Veränderung. Ja? Der fluktuiert mehr, ja? Und der wandelt sich auch mehr. Und ich glaube, auf der Ebene der Persönlichkeit ist es durchaus sinnvoll, immer wieder Kalibrierungsbreaks einzulegen in Leben, um zu schauen, stimmt die Richtung an sich noch? Ja? Bin ich überhaupt noch in Kontakt mit meinen Träumen oder hat sich ein Traum auch verändert oder ist ein neuer Traum dazugekommen? Und vielleicht müssen es nicht, das kommt jetzt wieder drauf an, wo will ich hin? Ich glaube, wenn ich wirklich die höchste Ebene anpeilen will, ist es wahrscheinlich je nach Unterschied der Herkunft oder welche Vorgeschichte man hat, welchen Hund man hat, welche karmische Vorgeschichte man hat. Ja. Aber ich glaube, es ist dann schon notwendig, über einen längeren Zeitraum tiefere Auszeiten zu nehmen, um überhaupt mit dieser Instanz des Bewusstseins in Kontakt kommen zu können. Ja. Aber für die Person würde es meiner Meinung nach reichen, und es braucht ja alles einen Realitätscheck, oder? Ja, wie gesagt, wir haben Frauen, wir haben Kinder, wir haben einen Beruf, ist nicht möglich, ja. Aber die Morgenzeit zum Beispiel, ja, die Morgenzeit ist meine Kalibrierungszeit, ja, die suche ich mir schon gern, also nicht diese 4 Monate, aber dass ich in der Früh mindestens 1 Stunde für mich habe, wo ich mit dieser Stille Kontakt aufnehmen kann. Ja? Und wenn ich mit der Stille Kontakt aufgenommen habe, dann kann ich sie in den Alltag mitnehmen. Ja? Es ist mehr ein Wiedererinnern. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen bewusstseinsmäßig überhaupt fähig zu sein, in so eine stille Tiefe abtauchen zu können, als Training. Dann brauche ich wirklich vielleicht diese Trainingscamps oder Momente, wo ich mich an gewisse Qualitäten wiedererinnere. Aber Leber-Chi-Stagnation, dass wir das nicht verlieren. Unwissenheit, glaube ich, ist ja generell nicht nur die Wurzel von Leber-Chi-Stagnation, sondern die Wurzel von allen Krankheiten im tibetischen Denken, kann man das so sagen? Ja?
Von 72.000 Geistesgiften mit 72.000 Krankheitsbildern, genau. So viel wird es geben.
Genau. Okay, ja, ist genug, glaube ich.
Das reicht, um sich nicht gut zu fühlen. Ja.
Aber, und ich breche es dann immer runter. Weil die Klienten kommen ja oft mit ganz banalen Themen. Was sind banale Themen irgendwie, um so ein Klassikerbeispiel herauszunehmen, oder Person XY, so eine künstlerische Seele und wollte Künstlerin werden, ja, und dann dieselbe Geschichte, ja, von Kunst kannst du nicht leben, ja, und du brauchst einen Brotberuf und dann mach Buchhaltung, ja, ein krasses Beispiel, oder, Und ist klar, wenn du quasi diese Seelenqualitäten in dir hast, aber dann Tag für Tag mindestens 8 Stunden komplett das Gegenteil lebst, ja, dann wird es zu einer Form von Frustration führen, oder sagen wir so, es wird nicht zu einer Glückseligkeit führen, kann ich mir schwer vorstellen, und dann haben wir die Frustration, und dann sagen wir, die Frustration ist Leber-Chi-Stagnation, und dann trinkt man ein Dekokt. Das wird nicht ausreichen. Oder?
Ja. Nein, sicher nicht.
Und ich frage dann schon, was ich am liebsten mache, ist, was ist dein Traum? Hast du einen Traum, oder? Hast du einen Wunsch? Hast du einen Traum? Oder was war dein Kindheitstraum? Welche Qualitäten könnten in diesem Kindheitstraum verborgen gewesen sein? Ich glaube, du bist da eigentlich, so wie ich dich kennengelernt habe, eine sehr glückliche Person, insofern, dass sich die Qualitäten deines Hunds sehr bald freigesetzt haben. Kann man das so sagen? In Bezug auf berufliche Orientierung, Lebensweg, wo will ich hin, was?
Also,
nicht?
Nein, du hast natürlich recht. Also, ich habe das Glück, dass ich das mache, was mir Spaß macht. Und das hat sich gut gezeigt. Und wenn ich das mache, wird es auch noch unterstützt von außen, indem ich noch mehr unterstützt werde. Also, ich muss mich gar nicht anstrengen sehr.
Ja, das ist wunderbar.
Das ist ein guter Punkt. Ich muss mich nicht sehr anstrengen. Ich bemühe mich eh gerne. Unlängst hat mich ein Patient gefragt, und das ist ein Beamter, wie viel ich wöchentlich arbeite. Und dann habe ich gesagt, ich kann es ihm gar nicht sagen, weil ich meine, als selbstständiger Mensch, der sich mit Dingen beschäftigt, also wir arbeiten ja beide nicht von 8 bis 17 Uhr und dann legen wir das Ding weg, aber es ist halt nicht Arbeit. Also Ich bin halt wie viele, die, also ich habe das Glück, dass ich das halt gerne mache. Also so einfach ist das bei mir.
Ja, und dann eine Scherze schauen wir, okay, dann sage ich, woher kommt das? Die Qualität des Wasserelements, vielleicht das latente Lebenspotenzial, hat sich im Holzelement so einen schönen Lebensplan entwickelt, ja, und der zur Blüte kommt, in Feuerelement und Freude bereitet. Ja, und wenn das der Fall ist, keine Leber-Chi-Stagnation, ja. Aber ich sehe es wirklich, ich sehe das als fast ein gesellschaftliches großes Thema, weil wir haben beide Mädchen, die jetzt in der Schule sind, ja, und man lernt sehr früh funktionelle Sachen, aber wir lernen nicht, wo sind unsere Talente, wo sind unsere Qualitäten, was bereitet dir Freude oder was könnte ein spannender Lebensweg für dich sein? Und dadurch glaube ich schon, dass wir viel von dieser Frühlingsqualität im Leben verlieren. Gerade jetzt, wenn ich gut, jetzt, wo die Sonne scheint, sind alle gut drauf, ja. Aber ich sage, 90% der Zeit, wenn ich in Wien durch die Straßen gehe, merke ich, ist mehr Herbststimmung, ja. Ist eine Schwere, oder? Ist nicht diese Leichtigkeit, diese Freude eines Kindes, ja. Das ist auch für mich diagnostisch immer interessant. Hat jemand eine kindliche Qualität, dann wird es weniger mit der Leber zu tun haben. Aber du hast schon den Hund vorher angeschnitten. Welche Rolle spielt der Hund jetzt in dem ganzen Geschehen?
Welche soll ich mal vor mich hin prabbeln oder magst
Bitte.
du erst definieren, was das Huhn für dich
Nee,
ist?
nee, bitte, bitte. Ich bin
Ja.
interessiert.
Also ich habe in Weitem nicht so ein klares Huhn oder ich bringe ein paar Definitionen und dann schauen wir, wo wir hinkommen. Also die Chinesen sagen, Huhn ist das Speicherbewusstsein, das ist das, was sich manifestiert, das ist das, was wir mitnehmen, mit dem wir irgendwie auf die Welt kommen. Das kommt irgendwie zur Zeit der Pubertät an die Oberfläche. Das Interessante ist, dass im Hund, im Speicherbewusstsein halt unendlich viele Erfahrungen drinnen sind, gute wie schlechte. Das heißt, ein spannender Punkt ist, dass du aus meiner Sicht das Hund nie klären kannst. Nie, nie. Also kommst du nicht in ganz 24/7 meditieren, das Ding wird, das kriegst du nicht, das kriegst du nicht, kriegst du nicht voller Rosenduft. Also das Huhn ist komplex, weil es gibt ja dein eigenes und mein eigenes und das Kollektive. Also das Huhn ist riesig. Also das Huhn ist schon spannend. Das Huhn ist spannend. Jetzt auf die Leber-Chi-Stagnation. Lass mich überlegen, ob ich da überhaupt so speziell. Da bin ich, glaube ich, eher wieder da bei dir, dass man, okay, jeder hat so seinen Huhn, seine Veranlagung, die einen haben mehr ein Talent für Sprachen, die anderen mehr für Bewegung, nächste für Medizin, für Mathematik. Und wenn man diesem Ding gerecht wird, dann ist es feiner, seinem eigenen Huhn, und wenn man dagegen arbeitet. Aber jetzt explizit auf die Leber-Chi-Stagnation. Gute Frage. Habe ich gar nicht so eine 1:1 Zuordnung, weil Huhn ist für mich ja Holzelement ist klar, drüber gelegt, aber Holz ist halt viel chinesisch und nicht explizit Leber-Chi-Stagnation. Aber mach mal du weiter und dann springe ich wieder rein.
Ja, gut, ich glaube, so Leber hat ja mehrere
Ja.
Pathologien und Muster. Ich komme schon wieder ein bisschen drauf zurück, aber deswegen habe ich gesagt, Scherz, so ein bisschen binäres System. Wir arbeiten eher vereinfacht, aber. Oder vielleicht ist mein Zugang geworden, vereinfacht zu arbeiten, um eine Brücke auch zu den Klientinnen zu schlagen. Ja? Aber einen Aspekt, den habe ich mal aufgeschnappt, der hat mir sehr gut gefallen. Also die Rolle des Huhns im Schlaf, oder? Ja, weil viele Schlafstörungen werden ja auch mit den Huhn in Verbindung gebracht. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ja, einerseits sagt man die Wanderseele, andererseits sagt man aber auch ein bisschen das Speicherbewusstsein an sich. Und das war, wann ist es ein wirklich guter Schlaf? Wann sprechen wir von einem guten Schlaf? Ja? Im ersten Drittel des Schlafes entlädt der Huhn die Eindrücke, die er während des Tages gespeichert hat. Das heißt, im ersten Drittel ist es quasi so wie eine Müllentleerung. Ja? Im zweiten Drittel ist es die Aufgabe des Huhns, mit genau diesen archetypischen Bildern, die er über seine Seelenreisen oder wo auch immer er die her hat, was mit diesen archetypischen Bildern, die eine Person individuell machen, mit diesen in Kontakt zu kommen, mit diesen Qualitäten. Ja? Und in der dritten Phase dieses Schlafabschnitts ist es seine Aufgabe, eine Vision daraus zu entwickeln. Das heißt, Müll entleeren, mit den archetypischen Qualitäten in Kontakt kommen, Vision entwickeln. Und diese Vision sollte sich dann an sich freudvoll um 3 am Morgen über Leber 14, den Tor der Hoffnung, in die Lunge entfalten, sodass wir angetrieben von dieser Vision und von diesen schönen Bildern energiegeladen, kraftvoll in den Tag hineinsteigen.
Klingt ja hervorragend.
Ja,
wenn es 9 Uhr in der Früh wäre, hätte ich auch nichts dagegen.
Aber. In der Theorie, ja. Aber das finde ich recht spannenden Aspekt, weil dann kommen wir schon wieder zur Leberzielstagnation zurück. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel so weit weg bin von meinen archetypischen Qualitäten und der Hund eigentlich nur die ganze Nacht den Müll ausleert, oder? Dass ich sage, ich habe die ganze Nacht mit meinen Vorgesetzten gestritten oder ich habe die ganze Nacht mit meiner Partnerin gestritten oder ich habe von Kriegen geträumt, dann komme ich gar nie mit diesen Qualitäten in mir in Kontakt. Das heißt, so der energetische Prozess, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist wirklich so gemeint, oder? Die Vision wird über das Tor der Hoffnung, wird an die Lunge gefüttert, und dann stehe ich angeregt und vital auf.
Aber praktische Empfehlung?
Praktische Empfehlung diesbezüglich. Wein, Bier, je nach Typ, nein. Das ist sehr schwierig, ist wirklich schwierig, ja. Ich finde es schwierig, aber weil es vielschichtig ist, ja. Ich glaube, es ist eine sehr vielschichtige Thematik. Wie kommen wir überhaupt dazu, dass der Hund im Laufe des Tages so viele unangenehme Eindrücke aufnimmt oder aufnehmen muss? Ja? Und da sind wir schon wieder auf so vielen verschiedenen Ebenen, oder? Kann sein, dass mir eine natürliche Schutzfunktion fehlt. Ja? Dann sage ich, ich muss klare Grenzen setzen. Kann sein, dass ich aufgrund meiner Geschichte eine mentale Kalibrierung habe, die alles, was auf mich einprasselt, negativ interpretiert und abspeichert. Dann muss ich vielleicht mehr mit den neuronalen Netzwerken arbeiten. Ja? Kann sein, dass ich wirklich in einer, Entschuldigung, Scheißsituation im Leben bin und es gar nicht anders geht. Mhm. Ja? Aber die Entleerung des Hundes, was ich sehr gut finde diesbezüglich, und das setze ich sehr gern ein, und ich finde, das wird in Bezug zur Leber-Qi-Stagnation nämlich oft unterschätzt, ist Fasten. Mhm. Ich mache das ja sehr gern, Fasten. Ja?
Aber, weil sich dann der Inhalt des Hundes in deiner Wahrnehmung mehr manifestiert, oder?
Weil ich glaube, dass wir in einem normalen Alltag einer zu hohen Reizüberflutung ausgesetzt sind. Und die Reizüberflutungen dringen ja über unsere Sinnesorgane in unser System ein. Und man sagt, die Leber ist ja auch quasi, hat die Funktion der Entgiftungszentrale. Und wenn ich zu viele Reize aufnehme, dann kommt die Leber mit Entgiften, Entrümpeln, Entmüllen eigentlich de facto nicht mehr nach. Ja, ob ich jetzt sage, es ist der Käsekreiner oder der Ärger, der Groll oder sonst irgendwas. Und ich brauche einen Entlastungshebel. Bei mir merke ich es, das Schönste wäre natürlich, ich glaube, es gibt keine effektivere Therapie für Leber-Qi-Stagnation als 3 Wochen Urlaub. Das ist die beste Therapie.
Wenn man den Urlaub wählt, den man gerne macht.
Wiederum vorausgesetzt. Ja. Aber da merke ich auch, dass absurde Symptomatiken oft im Urlaub verschwinden können, mit denen die Personen hier fast chronische Problemstellungen haben. Ja. Und dann in 3 Wochen Urlaub, das wäre doch das Beste. Okay, geht nicht. Was für Entlastungsmöglichkeiten habe ich? Ja? Ich kann oft meine Arbeit nicht hinter mir lassen, ich habe Verantwortung gegenüber meiner Familie, aber Ernährung kann ich reduzieren. Ja? Und ich glaube, da durch die Reduzierung der Reize an sich und rein jetzt auf physiologischer Ebene, wenn ich jetzt sage, ich probiere die Leber auch westlich zu betrachten, oder wenn ich sage, ich probiere mit einem geringen, reinen Nahrungsangebot den Funktionskreis Leber zu entlasten, finde ich, hat er mehr Energie für die anderen Aspekte auch. Und das ist dann oft sehr interessant, was man schon sagen kann, gängiges Phänomen beim Fasten ist die Klarheit des Geistes. Ja? Und ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, weil sich nicht nur der Darm klärt, sondern weil sich auch der Hund klärt. Ja. Ich habe früher gern diese Leberreinigung gemacht. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Leberreinigung nach Moritz. 6 Tage reduziert und clean gegessen, das heißt, keine raffinierten Produkte, keine Reizstoffe, gar nichts. Und am 6. Tag am Abend haust du dann 1/4 Liter Olivenöl am Abend rein, mit Grapefruitsaft gemischt. Ja. Das Saure bringt das Fett direkt zur Leber, oder ich kann sagen, das Fett kurbelt die Gallenblase so massiv stark an, dass sie fast so eine Schockentladung hat. Und seine Idee war, dass diese schockartige Entladung der Gallenblase diese ganzen Gallenkanäle von der Leber her durchpustet und freilegt und die Leber dann besser funktionieren kann. Ob so ist oder nicht, weiß ich nicht. Ja, die Leute, die das machen, die suchen dann immer nach solchen Gallensteinen im Klo. Aber das ist ja so Olivenöl, was ein bisschen verseift ist. Dann würde ich auch sagen, das ist nicht so. Also wie auch immer, den größten Effekt habe ich psychisch gemerkt. Mhm. Ja, habe ich bei mir psychisch gemerkt, dass ich dann oft Verhaltensänderungen plötzlich durchgeführt habe, ohne große Willenskraft, ohne große Vorsätze, sondern plötzlich war ich anders. Ja. Ja. Und das hat mich total interessiert.
Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, weil du hast vorher von diesen Traumgeschichten gesprochen. Die Tibeter haben ein eigenes Kapitel über Güschi, über Dinge, die wir im Traum sehen und wie wir sie interpretieren können. Aber also ich wollte dich fragen, Empfehlungen, und du hast jetzt mit so einem Fasten angefangen. Ich wollte eigentlich, meine Frage war in Bezug auf zweite Phase ist der ganze Müll und dritte Phase ist eigentlich das Gute dann. Wie kommst du in die gute Phase rein? Wie kannst du dorthin kommen und die genießen? Also ich habe da mehr Schlafdauer, keine Schlafpräparate. Kommst du überhaupt in die dritte Phase rein? Ne? Also wo die wenigsten hinkommen. Die Tibeter haben die, ich bin kein Spezialist
wie
dafür.
Wie machen die das? Ja?
Die haben, es gibt diese fünf Yogas von Naropa, da gibt es verschiedene Übungen. Das eine ist das luzide Träumen, wo du in dem Halbschlafbewusstsein, also ich habe es nicht, ein Studienkollege hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, aber da hast du dann sowas, also wo waren deine Gedanken in Bezug auf Schlaf, dass man im Schlaf den Inhalt des Huns nicht nur präsentiert bekommt, ohne dass du es aufarbeitest, sondern dass du dann sozusagen aufwachst mit klaren Visionen für den Tag, freudvoll. Hast du da noch Tipps? Da wollte ich hin.
Aber das Bild ist ähnlich, oder?
Das Bild ist ähnlich.
Das finde ich immer spannend, wenn zwei unterschiedliche Systeme sich deckungsgleich treffen, oder? Ja. Das ist schön. Ich glaube, da müsste man eigenes Gespräch über Schlaf führen, weil ich finde Schlaf, ich weiß nicht, hast du einen Tipp? Irgendwie, ich weiß keinen, ja, weil ich finde, das Thema ist für mich...
Person?
Vor 2 Jahren bin ich auf die Blackout-Vorhänge gekommen. Das sind so ganz schwarze, dunkle Vorhänge. Okay. Ja, und eigentlich habe ich immer gedacht, ich habe keinen schlechten Schlaf. Mhm. Ja. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit dieser Biohacking-Szene auseinandergesetzt und dann war das der Trend des Monats, Blackout-Vorhänge. Und die sagen, in der Nacht sollst du nicht einmal die Hand vor deinem Gesicht sehen. So dunkel soll es sein. Ja. Man braucht wirklich für die Tiefe des Schlafs so eine Form von Dunkelheit. Gut, kann man diskutieren drüber, aber bei uns das Kunstlicht hat er doch einen Einfluss auf den Melatoninzyklus an sich und das muss man möglichst blocken. Wir sind ja nicht in der Natur. Und dann habe ich mal Blackout-Vorhänge gekauft. Oh, ist wunderbar.
Unterschied gemerkt?
Ja, voll.
Wirklich?
Ja, voll. Wirklich, ja. Also das war schon, und ich dachte, so eine Kleinigkeit. Und was die anderen, da geht es um Blackout-Vorhänge, da geht es um die Schlaftemperatur oder dann geht es um Cortisolregulation am Morgen, whatever, Koffein. Ich glaube, wir haben vergessen eigentlich, was guter Schlaf ist, ja, und wo das Potenzial des Schlafs generell liegt. Und ich merke es einfach immer nur bei meiner kleinen Tochter. Kinder kommen rein in so Phasen, glaube ich. Ja. Kinder kommen so rein in so Phasen. Und vor allem, wenn irgendein aufregendes Ereignis fordert, das kennst du doch auch, oder? Und die wachen. Heute ist das. Also jeder Tag, da denken wir, okay, die kommen noch von der füttert das Holz mit positiven Bildern oder füttert die Lunge und die sind in der Früh schon zum Bersten gefüllt. Ich noch nicht. Und meistens ist es immer am Wochenende das Phänomen, oder? Aber
auf die, um das noch zu sagen, die von wegen die. Ich finde, wir sind da gar nicht so differenziert in der chinesischen Medizin, was die Träume angeht. Wir können sagen, es gibt lebhafte Träume und nicht und keine Träume. Und die lebhaftes Sinn, desto mehr ist es eine Leber-Blutmangel-Geschichte. Also wenn, hat aber jetzt gar nicht so mit der Aufarbeitung des Huns zu tun, aber wenn man, das ist immer die leichteste Empfehlung, wenn man zu viel träumt, einfach Leberblut nährend arbeiten, Duffe, also Kürbis, Karotten, Eigelb, Petersil, was nicht Austern, was immer man mag davon, aber
Blut.
Blut?
Rindfleisch.
Ja, aber genau. Lieber Datteln. aber sozusagen, so ist diese Geschichte.
Ja. Ja, ich glaube eben auf einer symptomatischen Ebene, wenn Leute kommen mit Schlafproblemen, klar, muss man das berücksichtigen, ja. Aber so wie ich jetzt kennengelernt habe oder wo ich immer mehr hintendiere, ist, dass man sagt, das System, der TCM, was sich bei uns im Westen breit gemacht hat, hat ja auch mehr einen funktionellen Ansatz. Ja? Und die ursprünglichen Zweige haben schon mehr auch damit gearbeitet. Ja? Mehr mit alchemistischen Techniken, mehr mit taoistischen Techniken. Also da ist es schon um genau solche Fragen gegangen. Aber das hast du in der Praxis auch, oder? Ja? Wenn jemand Schlafstörungen hat und dauernd Albträume, ja? Natürlich ist das erste Ernährungsempfehlung. Ja? Mich würde es freuen, wenn man die Leute mehr auch zu einem, wie soll ich sagen, spirituellen Aspekt oder zu einem Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung hinbringt, weil eben, ich finde es schon sehr systematische Angelegenheit, die Leberstagnation und die Lebenszufriedenheit, finde ich, ist auch ist ein gesellschaftliches Phänomen. Also für mich steckt da wesentlich mehr dahinter und dann hätte ich nämlich eh auch noch eine Frage an dich. Ja? Warum gibt es keine Gallenblasen-Chi-Stagnation?
Ja.
Warum ist die nicht definiert?
Also hast du schon vorher angedeutet, dass du
Ja.
ich weiß es gar nicht. Also so wie ich in der TCM ausgebildet bin, das ist ja in der Tradition der Barfußmedizin, also nach der Kulturrevolution, es muss einfach sein, es muss praktikabel sein. Alles Schamanistische, Spirituelle, Religiöse, das kommt alles raus. Es muss einfach sein. Und auch leicht zu lernen sein und auch leicht anzuwenden sein. Und dann gibt es halt so ganz klare Strukturen. Die ganzen Klassiker sind mehr oder weniger weg, weil es gibt ja nicht eine chinesische Medizin früher, sondern viele verschiedene. Und da hast du halt diese fünf Elemente mit 12, also 12 Organen und viel mehr ist es nicht. Und mehr oder weniger für, wenn man so ausgebildet ist wie ich, als kleiner Barfußmediziner, hast du immer Yin-Organ und Yang-Organ und sämtliche Zuordnungen der Elemente werden immer dem Yin-Organ zugeordnet. Also in dem Fall ist es immer der Leber. Die Galle ist halt das Yang-Organ, das lernt man dazu, aber egal ob es die Jahreszeit ist, der Geschmack, die thermische Wirkung, die Farbe, was auch immer, das wird immer der Leber zugeordnet. Dann gibt es immer positive Yin-Emotionen und die negative, also das wird alles dem Yin-Organ immer zugeordnet. Und die Gallenblase ist dann nur therapeutisch in der Akupunktur relevant für mich. Es gibt auch keine expliziten Gallenkräuter. Das ist immer Holzelement. Also ob du jetzt sagst Leber oder Gallenblase, ist für mich, der nicht manuell mit dem Gallenmeridian arbeitet. Entschuldigung, da liegt er nicht, aber.
Huang Jin, wäre das nicht so ein Gallengrader Klassiker?
Ja, aber Huang Jin ist auch feuchte Hitze
Ja,
in Leber und Gallenblase. So in
aber
Leber
da,
und Gallenblase. Das
ja.
ist immer so ein. Also ich denke da wirklich immer im Organpaar. Und das ist irgendwie praktikabel für meine Arbeit, aber deswegen gibt es jetzt nicht explizit Gallenblase.
Chi-Stagnation.
Qi-Stagnation in der Gallenblase.
Ja.
Ich überlege gerade, es gibt schon so Mini-Ausnahmen, aber nicht wirklich. Also müsste ich jetzt schauen. Also es gibt so Magiemangel, ja. Man sagt nicht Milzchenmangel. Ja. So. Magenmangel wird beschrieben, Magenfeuer, das schon. Aber die Organe sind die relevanten immer.
Ich finde das total. Ich sehe ja auch, oder, den Aspekt, den geschichtlichen Aspekt, die Bewahrung des Yins, oder? Ja, die Kultivierung des Yins und Yang quasi nur die Transportorgane oder die Weitertransportorgane. Das hat mich dann wiederum an Scherzo, das habe ich dann irgendwie schön gefunden oder spannend gefunden, oder dieser binäre Zugang 0-1, ja. Und ich habe dann in der Dann denkst du, okay, Bauchdiagnose, schon schaust natürlich andere Sachen auch noch an und dann bin ich draufgekommen mit der Zeit für mich in meiner Arbeit. Das ist spannend. Ich weiß, dass in der TCM die Gallenblase also ein bisschen ein Stiefkind-Dasein führt. Ja? Aber für mich war das dann so ein Überlegungsprozess. Man sagt immer, ja, Architekt und Baumeister, das hat man schon quasi in der klassischen Definition. Ja? Und die Kraft der Entscheidung der Gallenblase. Und dann haben wir mit der Leber-Qi-Stagnation zu tun, mit einem Thema der Frustration. Und meistens, wenn man ein bisschen mehr mit der Lebensgeschichte der Leute arbeitet, woher kommt der Frust? Was ist die Ursache? Ich bin mit irgendetwas nicht zufrieden. Mit was bin ich nicht zufrieden? Bin vielleicht mit meiner beruflichen Situation nicht zufrieden? Bin mit meiner partnerschaftlichen Situation nicht zufrieden? Bin mit meinem Lebenskonzept nicht zufrieden? Und warum ändere ich es nicht? Ja, und da, finde ich, kommt dann die Gallenblase für mich ins Spiel, die Kraft der Entscheidungen.
Tatkraft.
Ja, die Tatkraft und vor allem auch die Kraft, Entscheidungen zu treffen. Und aus meiner eigenen Lebensgeschichte weiß ich, war oft furchtbar frustriert. Ja. Das beste Dekokt wahrscheinlich marginal die Symptomatik gelindert, aber mit einer Entscheidung, mit einer ganz klaren Entscheidung war plötzlich war die ganze Leberenergie wieder frei. Und das probiere ich auch in Shiatsu mehr durchzusetzen, weil wir da anders arbeiten, also wo die Meridiane mehr gleichwertige Funktionalität haben, also nicht alles an Yin-Organ hängt, sondern Meridiane in Summe haben mehr oder weniger Equal- oder Gleichberechtigungsstellung. Dann sage ich, okay, die Kraft der Entscheidung. Und da glaube ich schon, auf das vorzukommen, auch wenn wir vorher drüber gesprochen haben, die Bilder des Huhns vielleicht, der Seelenauftrag, die Träume, die Visionen im Leben. Ich finde, oder was ich bei meinen Klienten zumindest sehe, jeder hat doch irgendeinen Traum. Ja? Bei den manchen Leuten ist er vielleicht sehr verschüttet schon. Ja? Aber irgendwo ist er noch da. Und mittlerweile sehe ich für mich den größten Hebel in der Kraft der Entscheidung. Das heißt, für mich ist therapeutisch die Gallenblase in meiner praktischen Arbeit viel spannender geworden, weil du hast vorher gesagt, das hat mir sehr gut gefallen. Das Entleeren des Huhns ist eine endlose Angelegenheit. Da kann ich eh nicht wirklich entleeren. Aber mit Frustration ist es ähnlich. Ich kann die eine Frustration beseitigen oder die eine G-Stagnation, wenn wir von denen sprechen, aber nach einem halben Jahr ist die nächste G-Stagnation und dann ist die übernächste G-Stagnation. In Shiatsu probieren wir mehr Unterstützung in Richtung der Entscheidungskompetenz oder die Entscheidungskompetenz den Leuten zurückzuleben, weil wenn ich sage, ich habe einen Traum und ich entscheide mich dafür, ich glaube, dann kommt das Leben G gut frei.
Du nennst es jetzt Entscheidungskompetenz. Wenige der Menschen, die zu mir kommen, die meisten haben zum Glück genug Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können, weil sie wissen, was ihnen gut tut. Also sie wissen zumindest, sie können dorthin auf Urlaub fahren oder sie müssen diese Schallplatte hören oder sie müssen dieses Ding essen. Wenn ich frage, was tut ihnen gut und die wissen es nicht mehr, dann bin ich machtlos, dann kann ich mich auf den Kopf stellen, dann komme ich nicht mehr hin. Also der Schritt ist jetzt, weiß gar nicht, ob das noch eine Huhngeschichte ist, die Entscheidung. Aber wenn du dich gar nicht mehr entscheiden kannst, weil du nicht mehr spürst und weißt, wo du hin willst, da stehe ich echt an als TCMler. Da stehe ich an, komplett. Da habe ich dann nichts mehr zu melden. Scherzumäßig?
Ich glaube, in jedem medizinischen System hast du Klientinnen, wo du sagst, da kann ich nicht, oder? Finde ich keinen Zugang, weiß ich nicht, wie ich das knacken soll. Fällt das überhaupt in den Verantwortungsbereich meines Systems? Das ist dann natürlich auch eine Frage, die man sich stellen muss. Ich sage immer, ich glaube es nicht. Ich bin frech. Ja, ich glaube ihnen das nicht. Ja. Ich glaube es ihnen nicht.
Du war unlängst, 2-3 Jahre her, ich hatte Panikattacken, kann nicht schlafen. Ich sage, was machen Sie den ganzen Tag? Sagt sie, ich sitze am Küchentisch und fürchte mich. Das ist Ihre Beschäftigung. Nimmt Panikattacken und zittert. Sitzt vor mir. Wie bringst du sie da raus?
Okay, das ist komplex. Ich glaube, komplex.
Und Psychopharmaka, klar. Also volles
Problem. Ich denke mal, wirst du aus deiner Diagnostik vielleicht Schleim oder Schleim, Herzkanäle etc. Das sind Sachen, glaube ich, die geklärt gehören, ja, vielleicht vorher quasi therapeutisch geklärt gehören, damit überhaupt das Bewusstsein in einen Zustand kommt, wo es handlungsfähig ist. Aber bei so Extremfällen, ja, das mache ich ja so und so nicht. Ja. Dann muss ich es zu Leuten schicken, die wirklich gut mit Kräutern sind. Aber so von der Diagnostik, was ich dann schon oft habe, ist eben, ja, entweder Schleimhitze in Bezug zu den Herzkanälen, schwere Shen-Störungen. Ja?
Ja, klar.
Und ich glaube, in so einem Zustand kann ich aber auch nicht das Bewusstsein als Instanz integrieren, das Entscheidungen trifft und Sachen wahrnimmt. Mhm. Ja? Da muss ich dann wirklich, oder sagt, der Plan wäre für mich zu klären, oder? Herzkanäle zu klären, Shen zu klären. Oder?
Ja.
Und erst dann sind die Leute wieder handlungsfähig. Aber wenn jemand sagt, ich weiß nicht, was mir gut tut, das sagen Leute relativ oft. Ja? Also wenn ich merke, der Shen ist noch ansprechbar, ja, das muss ich schon voraussetzen. Ja. Das habe ich mir nicht so klar festgelegt. Das glaube ich nicht. Ja. Das glaube ich nicht, weil es sind oft kleine Nuancen.
Ich kriege das zum Glück seltener zu hören, aber dann finde ich es immer eindrucksvoll.
Ich glaube, dass
einen
uns
dramatischen
fürs.
Moment.
Ja, schwieriger. Ich glaube, da ist eine große Geschichte. Ich glaube, dass uns die therapeutischen Räume für so Zustände fehlen, dass man sagt, vielleicht wirklich gemeinsam, Klinik am Land oder ein tägliches Programm, wo ich wirklich sage, von der Früh bis zum Abend eine Betreuung zu machen, ja, und dann zu beten, dass das auch wirklich funktioniert. Vielleicht funktioniert es auch nicht, man weiß es nicht. Aber gut, Gallenblasen, keine Gallenblasen-G-Stagnation, ja, und
Schwieriger.
ist schwierig, ja. Und ich glaube, deswegen haben wir in Österreich auch so eine hohe Rate an Leber-G-Stagnation, weil ich sage,
Weil.
die Gallenblasenenergie ist bei uns furchtbar ausgeprägt.
Ja.
Ja. Wir haben überhaupt keine Gallenblasenenergie. Wer entscheidet? Sicher nicht ich. Ja, aber irgendwas muss passieren. Heute? Nee, lieber morgen. Das heißt, unsere Gallenenergie, glaube ich, ist sehr schwach ausgeprägt. Deswegen haben wir so eine hohe Affinität zu Leber-G-Stagnation. Deswegen trinken wir auch so gerne Alkohol, weil laut meines Wissens ist eine Rezeptur für Zerstreuung von Leber-G. Ist das so?
Definitiv.
Und das ist ein bisschen der Formenkreis, wo wir uns bewegen. Und ich glaube, deswegen haben wir durchaus, kann man auch so sagen, Affinität nach Persönlichkeiten mit einer starken Gallenblase. Die ziehen uns in Österreich ja fast magisch an, oder? Leute mit hoher Entscheidungskompetenz. Ja? Ich glaube, in keinem anderen Land hätte eine Sendung wie der Kaiser funktionieren können. Ja, die verkörperte Gallenblase, oder? Ich mache das. Nee, was haben wir gehabt? Leber-G-Stagnation. Huhn haben wir gehabt, Gallenblase haben wir gehabt. Ist noch was von deiner Seite?
Also
Was machen wir jetzt?
würde noch, also man kann den bitteren Geschmack noch durchüberlegen, man kann die Leberwerte noch durchdiskutieren, man könnte den Zyklus noch diskutieren, weiblichen Zyklus,
Oh
man
ja.
könnte noch, gibt noch genug Dinge theoretisch.
Ich finde bitterer Geschmack, das finde ich interessant. Warum bitter?
Als Frage oder als
Genau, du hast den bitteren Geschmack
ja,
oder hast du den sauren gemeint? Das
nein, ich
war
meine, genau, ich meine den,
genau,
genau.
ja.
Ich meine den, also
Den
genau, also
Therapiebereich.
wir werden übrigens gerade im Mai in Rothenburg einen Kongress, TCM-Kongress, und wir machen eine Diskussion über, warum westliche Kräuter wie wirken, und auch eine Podiumsdiskussion, eine geleitete, mit Einbindung der Menschen, die zuhören. Weil warum wirkt Löwenzahn oder Enzianwurzel? Und da hat ja wirklich jeder einen anderen Zugang, weil er verschiedene Erklärungsmuster hat. Jetzt bitter, so bitter ist in der chinesischen Phytotherapie der therapeutische Geschmack, der feuchte Hitze ausleitet. Und bitter wirklich auf chinesische Kräuter bezieht sich gar nicht auf das, was du wahrnimmst, wenn du Enzianwurzel-Tee trinkst, sondern wirklich auf das, was auf, es bezieht sich
Passiert.
auf die Wirkung. Also
Ja.
wenn du sagst bitter, dann muss das Ding feuchte Hitze ausleiten. Erstens, es muss feuchte Hitze ausleiten und es muss von oben nach unten ausleiten, also von oben nach unten die Energieflussrichtung haben. Teilweise deckt sich das natürlich mit bitteren Kräutern, aber nicht alle Kräuter, die als bitter beschrieben werden, schmecken auch bitter. Aber bitter ist halt der therapeutische Geschmack, um gar nicht so das Leber-Qi zu bewegen, weil das wären, bräuchte es doch was Scharfes oder was Süßes zum Nähren, aber um das Gallenyang runterzuholen. Und bei den ganzen Feuchte-Hitze-Problematiken ist das natürlich sozusagen der therapeutische Zugang. Insofern kann er häufig verwendet werden. Ich würde nicht zu viel geben bei der Leber-Qi-Stagnation, weil er schwächt, er leitet ja aus. Man gibt ihn am Vormittag. Das ganz interessante, die bitteren Kräuter sind diuretisch, also harntreibend. Und wenn wir die am Vormittag geben, kann man tagsüber pinkeln und nicht nachts. Davon abgesehen, dass es Organzeiten gibt, kann man sagen, die Holzzeit ist im Frühjahr und am Vormittag. Da wirkt es auch besser. Also so ein bisschen der bittere Geschmack. Und wir haben den Nachteil, es gibt kaum bittere Kräuter in unserer Kultur zum, Entschuldigung, bittere Nahrungsmittel zum Essen. Ne?
Nicht mehr.
Ja, wir hatten Chicorée, Endivien, Rucola aus.
Na, früher waren viele, also ich weiß es von den Gurken, also dass viele Nahrungsmittel früher wesentlich bitterer waren, wesentlich mehr Bitterstoffe gehabt haben, aber dass der bittere Geschmack eine Zeit lang sehr unerwünscht war. Ja? Also da hat irgendwie, wie soll ich sagen, er wurde gezielt aus unserer Nahrungskette herausgezüchtet durch Selektion. Ja? Also ganz alte, klassische Gurken, haben wir die Enden abschneiden müssen, weil die einfach so voller Bitterstoffe waren, dass wir es fast nicht essen haben können. Das heißt, wir haben uns eigentlich entbittert und süßt. Ja. Und jetzt finde ich ein relativ interessantes Phänomen, man erlebt so ein bisschen die Rückkehr des bitteren Geschmacks auf ganz vielen Ebenen. Ja. Zum Beispiel beim Bierbrauen. Ja. Jetzt gibt es diese ganzen bitteren Biere, die Pale Ales. Bei der Schokolade geht der Trend immer mehr in Richtung bitterer Schokolade. Bei Kaffee, Megatrend. Ja. Ja. Auch bei den Tees. Also ich merke, es kommt das Bittere ein bisschen retour. Vielleicht, weil wir so viel feuchte Hitze-Thematik haben gesellschaftlich. Was glaubst du?
Nein, also wahrscheinlich, ja. Also gut, nur um diese Pointe zu sagen, unlängst hat eine Patientin gesagt, ja, ich bittere Kräuter aufgeschrieben, ich hätte ihr, weil es geholfen hat, bitter das Leben versüßt. Weil die Beschwerden halt weggegangen sind.
Das ist großartig.
Genau. Irgendwas wollte ich sagen. Die interessante Denke chinesisch noch phytotherapeutisch ist, dass bitter natürlich jetzt feuchte Hitze ausleitet, von oben nach unten absenkt, dosisabhängig, aber auch in geringen Dosierungen, wenn es nicht ausleitet, stärkend auch wirkt. Also wir haben im Mittelalter in den Texten, wurde 1000 Guldenkraut, das ist bitter, als Tonic verwendet. Ja? Also wenn du geringe Mengen bitter nimmst, ist das wie so ein Katalysator, um Dinge in Fluss zu bringen. Also auch das könnte ein Grund sein für unsere Gesellschaft, wo wir ein bisschen bitter nehmen, um uns so irgendwie zu
pushen.
Also ein bisschen.
Ja, ja. Ja. Ich habe mir gedacht, das, ja, sicherlich auch. Ja. Ich kann nicht gut sehen. Aber wir sind doch eh schon so gepusht, oder?
Wir sind genug gepusht.
Wir sind genug gepusht. Ich habe mir gedacht, die Fülle, ja, weil wir einfach in fast allen Lebensbereichen ein Übermaß haben. Ja. Ja, ob uns die Wiederentdeckung des Bitteren nicht hilft, ein bisschen mehr in diesen Eliminierungsprozess reinzukommen. Rein physisch jetzt, oder? Verdauung. Ja. Ist doch das beste Mittel für Verstopfung ein bitterer Kaffee und eine Zigarette am Morgen, oder? Ja. Bitterer geht's nicht.
Ich habe jetzt gerade, ohne dieses, das ist ein riesiges Thema und ein leidiges Thema und bla bla bla, aber all diese Handys und Computer und Schnickschnack, Elektroding, das ist alles yangig. Mhm. Noch dazu, weil du ja, also weil wir ja auch propagiert hatten, in die Stille zu gehen für die Leber, Rückzug. Heutzutage kommt kein Mensch mehr in die Stille, weil sobald uns langweilig wird, wo wir die Leber entspannen könnten, schaut jeder irgendwie ins Handy. Also das, und das Handy ist yangig, frisst nochmal dein Yin auf. Also das Ding wird tendenziell, außer der Mensch hat irgendwie eine gegenenergetische Entwicklung, wird noch mehr Aufsteigen des Gallen-Yang haben, noch mehr Yin-Mangel, noch mehr Leber-Tiefstagnation mit diesen ganzen Methoden, die dich einfach in Wahrheit von der Stille wegbringen. Ne? Die können der Leber nicht gut tun, weil all diese Dinge sind yangig.
Absolut, also das unterschreibe ich sofort. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir jetzt so eine starke Empörungskultur haben. Das heißt, dass die Emotionen sehr leicht aufsteigen bei den kleinsten Kleinigkeiten. Das wäre eh schon so ein bisschen Leberfeueraspekt, der da zum Ausdruck kommt. Ja. Und eben diese Überstimulation. Und deswegen hätte ich gemeint, ich mache es, weil es gibt viele Pathologien, oder? Und ich denke mal, die Kräuterkunde ist da sehr ausgereift, die Akupunktur ist da sehr ausgereift. Das ist höchst effektiv, aber mich interessiert vielmehr der zugrunde liegende systematische Zustand, dass ich eben sage, mehr Stille. Was sind meine Träume? Entscheidungskraft, ich probiere sie umzusetzen und das wäre für mich so wirklich das beste Präventionsprogramm in Richtung Holzstagnation. Mhm. Ja, den Frühling freisetzen und ich weiß, es ist schwierig, aber ich glaube, jede Person hat, in unserer Kultur haben wir doch genügend Freiraum, dass sich jede Person einen kleinen inneren Frühling basteln kann, ja, selbst in den schwierigen Lebensumständen. Und wenn ich Orchideen züchte und mich dafür begeistere. Ja, aber diese kleinen Träume, ich muss da immer an meinen Vater denken, vor kurzem habe ich ihn besucht, jetzt fahre ich ihn dann eh auch gleich wieder besuchen. Er ist im Keller und spielt mit der Modelleisenbahn. Ich finde das total nett. Ja. 84 Jahre, ja, das war so sein Kindheitshobby, sein Kindheitstraum. Und er ist total glücklich. Da merke ich, mit 84 Jahren sehe ich dann noch den Frühling in ihm, wenn er damit spielt. Ja, das ist eine tolle Sache. So Kleinigkeiten. Ja. Jetzt fällt uns nichts mehr ein. Nein. Ich glaube, es war gut, oder?
Ja.
Gut genug für heute. Wir haben viele Fortsetzungsthemen, wo wir anknüpfen können.
Genau. Ich freue mich, wenn wir dranbleiben. Sowieso, wenn wir uns sehen. Danke für unser Gespräch.
Ich sage auch danke.
Schönen Frühling noch.
Ebenso.